NDR Info. Das Forum.
Die Demokratie gewinnt. Unter diesem Titel fand gestern Abend der dritte Teil der Diskussionsreihe Die neue Reizbarkeit im Bucerius Kunstforum in Hamburg statt. Im Zentrum stand die Frage, ob die Demokratie durch Populismus bedroht ist. Welche Werte sind dadurch gefährdet? Wie können sich Demokraten gegen Populisten wehren? Die NDR-Redakteurin Ulrike Heckmann diskutierte mit der Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft Carola Veit, mit Erik Guyer, dem Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, und mit Professor Frank Nullmeier. Er leitet das Sozium des Forschungszentrums für Ungleichheit und Sozialpolitik in Bremen. Zu Beginn unserer halbstündigen Zusammenfassung geht es um ein Buch des Journalisten Georg Dietz, der seine Teilnahme kurzfristig absagen musste.
Neue Reizbarkeit. Viele sorgen sich um die Demokratie. Das Buch von Georg Dietz, der nun heute nicht hier ist, ist nur eines von vielen zum Zustand der Demokratie. Wie Demokratien sterben und was wir dagegen tun können, heißt ein weiteres Buch von Steven Levitsky und Daniel Sieblatt, beiden Politikwissenschaftler, auch aus den USA. Sie haben gerade den NDR Kultur Sachbuchpreis des Jahres bekommen und sie sagen, der demokratische Rückschritt, der beginnt heute schon an der Wahlurne. Also er hat was mit jedem Einzelnen von uns zu tun. Wie schätzen das meine Gäste ein auf dem Podium? Carola Veit, Zustand der Demokratie, müssen wir uns Sorgen machen?
Jede und jeder kann natürlich daran mittun, dass die demokratischen Kräfte in der Mehrheit sind in den Parlamenten.
Nun heißt unsere Reihe ja überschrieben, die neue Reizbarkeit. Hat sich denn in den Jahren, die Sie in der Bürgerschaft sind, auch in den fast 8 Jahren, die Sie jetzt Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft sind, der Ton verändert?
Ich finde die Frage deswegen spannend, weil üblicherweise uns sonst immer entgegengehalten wird, oh, ihr seid so langweilig geworden. Und früher Wehner und Strauß und da ging es richtig zur Sache und da wurde gestritten und gekämpft und in den Parlamenten und da wussten wir, worum es geht und bei euch ist das alles immer so eine Einheitssoße. Das ist eigentlich der Vorhalt und das ist jetzt, ja, Sie drehen es jetzt gerade um. Und die Antwort ist nein, wir haben andere Akteure, deswegen sind es andere Schärfen zum Teil, aber die Schärfe in den Diskussionen ist nicht mehr geworden. Es ist anders, es ist zum Teil vielleicht unangenehmer. Freiheit ist manchmal ganz schön schwer auszuhalten. Da kommen Dinge, die man gar nicht hören möchte. Aber es ist nicht schärfer geworden. Ich verteile nicht mehr Ordnungsrufe als vor 8 Jahren.
Erik Guyam, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung. Sie haben mal gesagt, dass wir erleben eine extreme Polarisierung der Meinungen. Das würde ja eigentlich Frau Veit widersprechen.
Es ist mindestens mein Eindruck, dass in der Bundesrepublik der Ton in der öffentlichen Debatte schon massiv schärfer geworden ist. Und die Leute, und das ist dann schon ein bisschen befremdlich, auch eigentlich gar nicht mehr miteinander diskutieren, sondern eigentlich mehr so wie mit Wortkeulen aufeinander einschlagen. Und das macht mir schon Sorge. Ein für mich schlagendes Beispiel in diesem Fall ist die Diskussion zwischen den beiden Schriftstellern Durst Grünbein und Uwe Tellkamp, die vor einiger Zeit in Dresden stattgefunden hat. Der Tellkamp hat sich kritisch zur Migrationsfrage geäußert und daraufhin ging eine ganz verrückte Diskussion los. Dabei waren die zwei Herren, das waren zwei Herren in mittlerem Alter, die eigentlich sehr gesittet im Volkshochschulmodus miteinander geredet hatten. Und das hat die ganze Republik über Wochen mindestens die Feuilletons beschäftigt, weil natürlich das Reizwort Migration drin vorkam. Mir erscheint es schon so, dass die Bundesrepublik seit dem Herbst 2015 und seit der massiven Zuwanderung und den Debatten, die wir seither erleben, dass das schon ein sehr polarisierender Faktor in Deutschland ist.
Erklärt das alles?
Nein, das erklärt nicht alles. Aber es ist sicherlich ein Punkt, aus dem vieles begonnen hat, weil die Migrationsfrage hat dann natürlich dazu geführt, dass die AfD wie einen zweiten Frühling erlebte. Damit ist die AfD sicher in den Bundestag gekommen. Sie erleben heute natürlich die Debatten mit der AfD im Bundestag, wo man auf der einen Seite sagen kann, ja, es ist belebend, im Sinne von eben Wehner und Brandt und Strauß und da wird wieder mal Klartext geredet. Aber es hat natürlich dann auch eine Fortsetzung in den sozialen Medien und überall sonst. Und da ist es dann schon sehr viel Hass und eben diese Polarisierung. Also ich glaube, in Deutschland, das ist sicherlich in anderen Ländern wieder anders, aber in Deutschland erklärt sich die Polarisierung sehr stark aus dem Migrationsthema.
Bevor ich gleich mit Herrn Nullmeier nochmal aus sozusagen soziologischer Sicht und politikwissenschaftlicher Forschung darauf schaue, nochmal zurück zur Diskussion in der Bürgerschaft. Wann schlagen denn bei Ihnen die Wogen hoch? Bei welchen Themen? Oder höher?
Also erstmal wollte ich mal sagen, ich teile das. Sie hat mich ja nach dem Parlament gefragt. So, und das kann man vielleicht auch nochmal ganz gut erklären, dass es eben schon Räume gibt, wo Regeln noch funktionieren, wo man nach bestimmten Regeln eben miteinander umgeht. Und dann gibt es eben tatsächlich, das empfinden wir als Parlamentarier auch sehr stark, eine richtige Parallelwelt, also eine außerparlamentarische Welt, wo dann eben auch genau unsere Themen nochmal aufgegriffen werden, mit einem ganz anderen Zungenschlag und gleichzeitig auch gerne eine Verunglimpfung dessen, was im gewählten Parlament eigentlich stattfindet, genau. Und dass das ja gar nicht ordentlich abarbeitet.
Lassen Sie uns abarbeitet. Mal kurz bei der Bürgerschaft bleiben. Sie haben ja auch AfD-Abgeordnete bei Ihnen und die These von Herrn Guja war, seit die AfD im Bundestag ist, hat sich bei uns im Klima etwas verändert und durch die Migrationspolitik und das Jahr 2015 hat sich was verändert. Ihre Erfahrung nochmal zunächst in der Bürgerschaft, wann schlagen bei Ihnen die Wogen höher und gleich hinterhergeschoben? Erleben Sie das auch, dass durch die AfD ein anderer Politikstil, ein anderer Diskussionsstil in die Bürgerschaft gekommen ist?
Also die Wellen können grundsätzlich bei jedem Thema hochschlagen zwischen allen Fraktionen. Das kommt vor, das ist belebend und das soll auch so sein. Früher war das klassisch schon eher die FDP mit der Linken, weswegen man vielleicht mal die Sitzung unterbrechen musste und etwas klären, wie da miteinander umgegangen wurde. Heute ist es dann tatsächlich häufig die AfD, die Assoziationen weckt in ihren Wortbeiträgen, die für viele nicht so einfach hinnehmbar sind, eben auch im Plenarsaal. So, dann gehen die Wogen schon auch mal hoch. Ob das dann der Diskussion und der Sache dient, ist natürlich eine ganz andere Frage.
Stichwort AfD, der Fall Ludwig Flocken ist ein Einzelfall bei Ihnen?
Ja.
Also erzählen Sie kurz, was geschehen ist. Sie haben mehrfach ihn sozusagen von den Debatten ausgeschlossen.
Naja, wir haben einfach Regeln, wie Sie die miteinander in Ihren Lebenszusammenhängen auch haben. Und wir haben etwas, was wir ein bisschen altbacken parlamentarischen Sprachgebrauch nennen. Also man beschimpft sich nicht unter der Gürtellinie, man diskutiert möglichst politisch. Das kann auch mal hochhergehen, das soll es auch. Aber wir beleidigen uns nicht gegenseitig. Wir würdigen nicht den Staat und seine Organe herab und so weiter. Sie können sich das vorstellen. Und wenn das passiert, dann gibt es eben einen Ordnungsruf oder auch mehrere Ordnungsrufe. Und das schärfste Schwert sozusagen für mich als Sitzungspräsidentin ist dann eben tatsächlich auch, jemanden von der Sitzung auszuschließen. Das passiert sehr selten. Das passiert wirklich nur, wenn jemand die Sitzung massiv stört, weil man ihn ja in diesem Moment auch seiner Rechte wirklich beraubt. Und es gibt eben einen Abgeordneten, einen ehemaligen AfD-Abgeordneten, der jetzt als fraktionsloser Abgeordneter noch im Parlament ist, der es eben sehr auf Provokationen anlegt und wo es dann eben auch manchmal keine andere Lösung gibt, als ihn aufzufordern, den Plenarsaal zu verlassen, ihm das Wort zu entziehen, weil eben mit Themen und mit Begriffen umgegangen wird, die dieses Haus gesehen hat und die wir nicht mehr sehen wollen.
Auch die Parteien hat ihn inzwischen ausgeschlossen. Sie haben sich auch vor Gericht getroffen. Kennen Sie solche Phänomene auch aus der Schweiz, Herr Guja? Oder?
Wir haben ja die zweifelhafte Ehre, in der Schweiz die am längsten mitregierende populistische Partei Europas zu haben, nämlich die Schweizerische Volkspartei, SVP, die sich aus dem großen Dissens in der Europapolitik Anfang der 90er Jahre sehr stark verändert hat zu einer populistischen Partei, also eher, was ist Populismus, wie würde man das definieren? Merkmale, die da ganz klar in diese Richtung gehen, sind, man ist gegen die Elite, also man lehnt Institutionen ab oder man stellt sie ganz fundamental in Frage, Verfassungsgericht, wenn man so etwas hat, wir haben es nicht in der Schweiz, Parlamente. Man zielt darauf ab, zu sagen, es zählt nur der unmittelbare Volkswille. Auch das macht die SVP bei uns sehr stark. Und drittes Element, die Parteien behaupten dann, sie seien die Einzigen, die diesen Volkswillen repräsentieren. Und diese Elemente erfüllt die SVP. Sie unterscheidet sich aber in vielen anderen Fragen fundamental von der AfD. Also es gibt keinen Rechtsradikalismus, keine Verherrlichung von Neonazi-Tendenzen und etc., da haben wir eben eine ganz andere Geschichte. Wieso sage ich das aber? Wir haben diese AfD schon, wir haben diese SVP schon sehr lange. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Lehrstück für den Umgang mit solchen Parteien. Wir haben alle lernen müssen, dass die Ausgrenzung nicht hilft, sondern Ausgrenzung ist eher Sauerstoff für solche Parteien. Weil das hilft, ihre Identität auszuprägen, indem sie sagen können, wir sind die Armen, da seht ihr es, das Establishment, die Eliten bekämpfen uns mit allen Mitteln. Von daher glaube ich auch, ist Deutschland im Moment in so einem Stadium, dass es, wie es die Schweiz auch lernen musste, gerade lernt, wie man mit einer solchen Kraft umgeht und was die besten Möglichkeiten des Diskurses sind. Und da würde ich dann wirklich sagen, die beste Form ist eine relative Gelassenheit, eine sachliche Auseinandersetzung, eine Politik, die dann auch von den Bürgern entsprechend geteilt wird, ist viel besser als ein Hyperventilieren. Also wenn die sozusagen diejenigen, die sich für die Guten halten, genauso reizbar reagieren wie die anderen, dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Und wenn ich das auch meine eigene Zunft übertrage, viele Journalisten haben, glaube ich, gerade in Deutschland es nicht verstanden, dass es nicht hilft, wenn sie mit der gleichen Empörung auf die anderen Empörten reagieren, sondern dass es eher sinnvoller ist, wenn sie sich eben nicht als Sozialarbeiter im Dienste der Demokratie verstehen, sondern einen Schritt zurück machen und kühler analysieren, ist wichtiger, als ebenfalls genauso gereizt zurückzukeilen.
Professor Frank Nullmeier. Ich habe es eingangs gesagt, Politikanalyse, Demokratieforschung ist Ihr großes Feld seit vielen Jahren. Und Sie sagen auch, man kommt im Alltag heute viel schneller zu Konfliktfragen. Warum ist das so? Warum sind wir, um nochmal den Titel unserer Veranstaltungsreihe zu nehmen, sehr viel reizbarer geworden?
Das sind gesellschaftliche Phänomene, die wenig mit AfD und Rechtspopulismus zu tun haben. Und es sind politische Phänomene. Das verbindet sich in dieser neuen Gereiztheit. Das gesellschaftliche Phänomen ist, dass wir uns auseinanderleben. Es hat eine Tendenz gegeben, dass sich Milieus in den letzten Jahren doch voneinander stärker abschließen. Das hat was mit diesem Wachstumsprozess zu tun, dass auf der einen Seite es Wohlstandschancen gab, aber schon in der unteren Mittelschicht fängt es an, dass von dem Wachstumswohlstand nicht mehr so viel ankommt. Und diese Auseinanderentwicklung der Gesellschaft ist nicht nur eine, die sich in Einkommensentwicklungen darstellt, sondern auch in Lebensstilen oder Lebensführungsarten. Und diese werden zum Teil moralisch überholt von der Seite der eher besser verdienenden und besser Ausgebildeten, gesagt, das ist ein guter Lebensstil und wer so einen Lebensstil nicht führt, der ist auch irgendwie moralisch nicht in dem Maße ernst zu nehmen. Und diese Auseinandersetzungen führen zu diesem Gereiztheit im Alltag, dass man so sagt, mit denen oder können wir nicht so viel anfangen. Es ist ein Gegeneinander im Alltag. Und auf der politischen Ebene würde ich Herrn Guja zustimmen. Seit der Migrationsdebatte 2015 hat sich diese Polarisierung entwickelt. Das ist eine Frage, wo man im entscheidenden Moment nur sagen kann, ja, ich bin für diese Öffnung, die dort passiert ist 2015, oder ich bin dagegen. Da gibt es wenig vermittelnde Positionen. Und darüber hat sich eine Polarisierung entwickelt. Man muss allerdings auch die Vorgeschichte sich angucken. Wir haben eine Zeit gehabt in den beginnenden 2000ern, in der es eine relative Einheit gesellschaftlicher Meinung ging, dass wir uns modernisieren müssen, dass wir den Sozialstaat eher etwas zurückfahren müssen. Das war eine ganz große Einheitsstimmung. Die hat bis ungefähr 2007 gedauert, ist dann durch die Weltfinanzkrise 2009 gebrochen worden. Und seitdem gibt es eine größere Pluralität von Meinung. Und die AfD oder die Wurzeln der AfD liegen ja auch nicht in der Migrationskrise, sondern in der Eurokrise, die dann 2011/12 bedeutsam geworden ist. Also da gibt es eine Geschichte, die nicht nur auf dem Migrationsthema gründet. Und wenn diese gesellschaftliche Gereiztheit mit einer politisch polarisierungsfähigen Frage zusammenkommt, naja, dann ist der Boden gelegt dafür, dass ich das vertiefen kann.
Haben wir denn eher eine Krise des Sozialstaates oder eine Krise der Demokratie?
Die Krise des Sozialstaates wird oder wurde schon vor langer, langer Zeit ausgerufen, wenn sie immer noch existiert. Ich würde sagen,
unter
im Moment
anderem,
nein.
Weil die Rürup-Kommission dann eingesetzt worden war, in der sie Mitglied war für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme.
Ist auch schon ziemlich lange her, aber in der Zeit war der Sozialstaat, Anfang in der Schröder-Regierungszeit, war der Sozialstaat wirklich das Thema. Das ist es im Moment nicht. Die Sozialstaatspolitik, die Sozialpolitik in Deutschland hat in den Jahren seit 2009 einen relativ ruhigen Pfad genommen und ist sogar eher wieder zu einer Ausbaupolitik gekommen, während die Zeit um Hartz IV, Agenda 2010, Anfang der 2000er, die wird immer als Rückbauphase gewertet. Seitdem hat es eine langsame Expansion gesehen, das kann man am deutlichsten bei Familien- und Kinderleistungen sehen und auch in der Pflegepolitik. Also der Sozialstaat ist nicht das Thema. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum eine Kampagne, die nur auf sozialer Gerechtigkeit beruhte, nicht so ganz funktioniert hat, weil sich die Gerechtigkeitsfrage hat sich transnationalisiert. Die ist eine Frage zwischen den Staaten und zwischen den Bevölkerungen. Und es gibt einen Kollegen, Bremer Kollegen von mir, der hat das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, diese Spannungen, die wir innerhalb der EU haben, führen dazu, dass in den Nordländern, wobei der Norden dann schon in den Alpen anfängt, wir einen Rechtspopulismus erleben, weil das die Länder sind, denen es gut geht. Und im Süden Europas haben wir einen Linkspopulismus. Und das ist nicht nur aus kulturellen Dingen oder Stilfragen zu entstehen, sondern hat ökonomische Gründe, dass die Währungsunion nicht mehr in der Lage ist, eine Politik für die Nationalstaaten bereitzustellen, dass sie ihre demokratisch von der Bevölkerung gewollte Politik durchsetzen können.
Also mal ganz vereinfacht gesagt, die politische Materie ist zu komplex, als dass wir uns noch verständigen könnten, oder?
Nein, in der Populismusdiskussion wird manchmal nicht berücksichtigt, dass es auch eine ökonomische Dimension hat. Und die wird von denen, die sich gegen Europa wandelt, auf eine verquere Art thematisiert. Und wenn man dann nur Europa nur als Einigungsmaschinerie oder als Symbol, dass wir eine Gemeinschaft bilden, versteht und nicht die ökonomischen Zusammenhänge auch bespricht, dann, glaube ich, kann man gegenüber einer antieuropäischen Propaganda wenig ausrichten.
Ego, ja, Ihr Blick von außen, warum kocht diese populistische Debatte so hoch und warum fällt es da so schwer, miteinander zu reden?
Also ich stimme sicher zu, dass es in Deutschland ganz bestimmt nicht die ökonomischen Motive sind, die da prägend sind. In den USA ist das etwas anderes. Dort hat eine entsprechende Deindustrialisierung stattgefunden. Dort gibt es große Landstriche, was man dann gerne so als Flyover States bezeichnet. Die Staaten, über die man halt hinwegfliegt, in denen es wirklich eine massive Verarmung gegeben hat, auch eine kulturelle Verarmung, dass diese Kräfte, dass die Bürger dort gar nicht mehr gehört werden, dass die Washington sich nicht um sie kümmert. Bei uns, glaube ich, hat es andere Gründe. Ein Grund ist sicher auch, dass die Eliten vielleicht dann doch eben nicht so richtig zugehört haben, was das Volk bewegt. Ich mache jetzt mal das Beispiel um den UNO-Migrationspakt. Und wenn dann als Begründung für diesen Migrationspakt gesagt wird, ja, es ist doch gar nicht so schlimm, er ist ja gar nicht verbindlich, dann kommen sich, glaube ich, sehr viele Bürger ein bisschen verschaukelt vor. Und damit kreieren die etablierten Kräfte genau die Politikverdrossenheit, die dann wiederum der Nährstoff ist, aus dem sich die Populisten dann eben entsprechend wachsen. Und da glaube ich schon, dass es eine Frage ist, welche Art von Politik macht man, wie abgehoben agiert man als politische Elite. Und da schließe ich die Wissenschaft, aber auch die Medien mit ein. Der Migrationspakt ist für mich wirklich das schlagende Beispiel, dass man es völlig versäumt hat, rechtzeitig sich zu überlegen, was könnten die Nebenwirkungen sein, wie müssen wir es erklären, wie müssen wir argumentieren, als habe das alles nicht stattgefunden, was in den letzten 3 Jahren diskutiert wird. Und dann wundert man sich, dass eine Partei das nimmt und das verteufelt und mit seltsamen Argumenten Stimmung macht. Aber Sie werden sehen, der Bundestag hat ja zugestimmt, das Schweizer Parlament wird den Migrationspakt ablehnen, obwohl ein Schweizer Diplomat ganz wesentlich den ausgehandelt hat. Und es sind dort eben nicht die Populisten, die leihen das natürlich auch ab, aber es ist vor allen Dingen die demokratische Mitte, die sagt, so kann man nicht politisieren und so züchten wir eben genau diese Politikverdrossenheit.
Wer ist denn da in der Verantwortung, Herr Guia? Sind wir das nicht als Medien letztendlich auch, da rechtzeitig drauf zu schauen und zu fragen, hey, was habt ihr denn da vor? Und wir machen es mal zum Thema. Ich meine, Sie machen politische Berichterstattung seit vielen, vielen Jahren. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also da ist sicherlich zunächst einmal die Politik am Zug. Und auch die entsprechenden Fachbeamten, also diejenigen Diplomaten, die das Ganze ausgehandelt haben. Und natürlich, die befinden sich dann so in einer ganz eigenen Parallelwelt in New York, da am Hudson River, im Hauptquartier der UNO. Dann ist es so ein Give and Take. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Und da ist dann völlig vergessen gegangen, dass man vielleicht in einem Migrationspakt nicht nur die Rechte der Migranten beschreiben muss, sondern auch die Rechte der Bevölkerung, die diese Migration aufnehmen muss. Das sind genauso Menschen, die genauso Rechte haben. Und man kann nicht die einen Rechte im luftleeren Raum ohne die anderen diskutieren, sondern es sind immer Vermittlungsprozesse. Und da, glaube ich, ist der fundamentale Fehler ist sehr früh gemacht worden, dass man genau diese Debatte nicht geführt hat, dass man es einseitig auf das Thema Migration konzentriert hat. Und mein Verdacht ist, dass die reichen Industrieländer eigentlich gedacht haben, ach, schreiben wir da irgendwas hinein. Wir machen immer wieder irgendwelche Bemerkungen, es ist nicht verbindlich, aber am Schluss machen wir es nicht.
Ein Beispiel ist das, ich möchte auf ein ganz anderes Beispiel kommen und damit zu Ihnen, Herr Nullmeier, dass Politik vieles ausblendet, dass es eine systematische Verzerrung gibt bei politischen Entscheidungen. Und zwar gibt es dazu eine Studie, die noch gar nicht so sehr alt ist. Vor 3 Jahren ist sie veröffentlicht worden von der Universität Osnabrück. Es geht da um die Responsivität der deutschen Politik, wie das im Fachjargon heißt. Erklären Sie uns, was ist damit gemeint? Was läuft systematisch falsch?
Ja, Responsivität kommt von Antworten. Gibt Politik Antworten auf das, was in der Bevölkerung gewollt wird? Das ist mit diesem Wort gemeint. Und man kann dann prüfen, wenn man Umfrageergebnisse nimmt auf der einen Seite und dann guckt, was im Parlament hinterher Gesetz geworden ist, ob da eine Beziehung zu steht. Und der Kollege, der das erforscht hat mit einem ganzen Team, der hat das über Jahre gemacht und festgestellt, dass man einen systematischen Zusammenhang finden kann zwischen Einstellungen von Leuten, die nicht so viel Einkommen haben und die nicht so einen höheren Bildungsgrad haben und dem, was in der Politik nicht verwirklicht wird. Während die Meinung der Personengruppe, die mittlere bis höhere Mittelschicht und Oberschicht sind, die setzen sich in Gesetze um. Und das ist eine zweite Studie, die Sie gemacht haben, die davor war, dass Sie systematisch gezeigt haben, die Wahlbeteiligung sinkt in den Gegenden, den Stadtteilen, in denen mehr Leute wohnen, denen es finanziell nicht so gut geht. Und wir haben ein Ausklammern bestimmter Bevölkerungsgruppen aus der Demokratie. Das ist die Sorge von dem Armin Schäfer, der diese Thesen aufgebracht hat und sehr genau belegt hat.
Ich versuche gerade so ein paar Fehler, die wir jetzt in Anführungszeichen benannt haben, in der Politik zu spät kommunizieren, nicht sagen, was sind mögliche Konsequenzen. Und dieser Punkt ist eben jetzt ein weiterer. Zur Demokratie gehören ja nicht nur die Menschen, die uns qua Wahl dann vertreten, wie Sie, Frau Veit, sondern wir alle sind ja Teil dieser Demokratie. Und ich möchte ganz abschließend nochmal auch die Frage an uns alle gemeinsam richten. Welche Rolle spielen wir da? Und möchte die Frage an Sie auch als Schlussrunde hier oben auf dem Podium weitergeben. Was kann man sich von den einzelnen Mitgliedern einer Demokratie wünschen, um sie zu stärken? Es gab viele Appelle in den letzten Wochen, auch nach den Ereignissen in Chemnitz, haben auch Sie, Frau Veit, ja gesagt, wir müssen die Demokratie stärken. Alle haben zu mehr Zivilcourage aufgerufen. Was genau wünschen Sie sich hier oben von den Menschen in unserer Gesellschaft, von denen, die Sie vertreten, über die Sie forschen, für die Sie schreiben?
Ich glaube nicht, dass man das mit einem Appell lösen kann. Leute, seid mal demokratisch. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Sondern es gibt wichtige Fragen der Zeit und wenn die dann eben auch entsprechend kontrovers diskutiert werden, dann stärkt das die Demokratie. Das ist dann vielleicht am Schluss sozusagen mein positives Fazit. Bei aller Reizbarkeit, die wir erleben, diese Reizbarkeit trägt natürlich dazu bei, dass die Debatte stattfindet. Ich fand die Zeit im Bundestag ab 2009 bis 2015, wo sich im Parlament extrem viele Parteien immer einig waren, ob es Atomausstieg war, soziale Sicherung waren, fast immer, wenn die PDS oder die Linkspartei nicht bei der NATO eine andere Meinung gehabt hätte, wäre man wirklich bei allen Themen einer Meinung gewesen. Und das war natürlich auch etwas Einschläferndes. Insofern ist die neue Reizbarkeit ein Symptom einer Krise, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, diese zu überwinden, eben durch die Diskussion.
Frau Veit?
Ja, genau, Diskussion ist keine Einbahnstraße. Also es hilft nicht festzustellen, dass man mit den Politikern unzufrieden ist und dass die einem zu wenig erklären. Das kann so sein, aber was auf jeden Fall hilft, ist dann zu uns zu kommen. Und es gibt ja ganz verschiedene Wege. Von mir aus auch sich aggressiv zu beschweren, das ist auch in Ordnung. Schreiben Sie uns einen Brief, schreiben Sie uns eine E-Mail. Sagen Sie, was Sie bewegt. Und das können kleine Themen sein, das kann ein grundsätzlicher Befund sein. Und ich finde nicht, dass es hier der Abend für einen Appell ist. Aber vielleicht nochmal sich zu überlegen, es wird vermutlich ja keine Partei geben, die 100% meine Wünsche erfüllt, meine Ideen abdeckt. Aber vielleicht ist es ja trotzdem möglich zu sagen, ich habe hier oder da eine 70- oder 80-prozentige Übereinstimmung. Und das ist auch Grund genug, eine Grundentscheidung zu treffen und zur Wahl zu gehen. Das war immer so. Das ist früher vielleicht weniger ein Problem gewesen. Das wird in Zeiten von Reizbarkeit und Individualisierung vielleicht ein größeres Problem. Also man sagt, es muss aber genau meins sein. Den Schritt vielleicht nochmal zu wagen, zu sagen, so, das kann ich trotzdem akzeptieren. Wir haben eine große Auswahl. Und die nächste Gelegenheit ist die Europawahl. Und dazu rufe ich wirklich aus ganzem Herzen auf. Sorgen Sie dafür, dass wir demokratische Kräfte in diesem Europäischen Parlament sitzen haben, die die bestmöglichsten Entscheidungen dann treffen.
Also doch ein Appell, Herr Nullmeier.
Der ja.
Ja, also in Appellform ausgesprochen. Also,
Sie müssen keinen Appell geben, sondern
ich nehme es einfach auf. Also geht wählen ist ein kerndemokratisches Element, auf jeden Fall.
Aber damit ist es ja nicht getan.
Nein, ich wollte auch weiterreden. Ich wollte sagen, davor passiert einiges. Und die Gereiztheit ist eine Chance. Sie ist die Chance, dass es wenigstens uns angeht, dass es nicht einfach eine Sache ist, die wir nur geschehen lassen und an uns vorbeirauschen lassen, sondern die Sache geht uns an, wir sind aufmerksam. Und dann ist der nächste Schritt zuzuhören, einzugreifen, mitzumachen und auszuhalten, dass das nicht nur eine gepflegte Argumentation und Konversation ist, sondern dass es da manchmal auch rüpelhaft zugeht. Und das muss man aushalten können und man muss auch manchmal mitmachen, denn das ist Demokratie. Das ist auch Rhetorik, Polemik und ein bisschen harte Auseinandersetzung.
Ich schließe mit einem Zitat, das ich in einem Text von Herrn Guja gefunden habe. Er zitiert Lessing und weist darauf hin, dass Wahrheit, über die ja so oft gestritten wird, in der Demokratie etwas sehr Relatives ist. Zitat Lessing: Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist oder zu sein vermeint, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen und macht vielleicht auch in Ergänzung dazu den Wert der Politik aus und der Demokratie. In dem Sinne vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Sie hörten das Forum. Ulrike Heckmann diskutierte mit Carola Veit, Erik Guja und Frank Nullmeier über Demokratie und Populismus, eine Veranstaltung der Zeit-Stiftung gemeinsam mit dem Norddeutschen Rundfunk.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.